Schönen guten Morgen. Wir sind wieder mitten in unserer Predigtreihe zum Jakobusbrief nach einer kurzen, aber heftigen Unterbrechung letzte Woche, kann man sagen, glaube ich. Wir sind in Kapitel 2, das Ende von Kapitel 2 im Jakobusbrief. Christine hat uns den Predigttext gelesen und die große Frage, die Jakobus beantworten will in diesem Text, die lautet: Wie sieht eigentlich Glaube aus, der wirklich rettet? Wie sieht Glaube aus, der uns wirklich zu Gott bringt? Wie sieht Glaube aus, der wirklich rettet? Wir reden ja in christlichen Kreisen sehr viel über das Thema Glaube. Leute, die glauben können, andere, die nicht glauben können. Und vielleicht bist du Gast heute Morgen hier bei uns. Und dann unterstelle ich einfach mal, dass eine Frage, die du vielleicht mitgebracht hast, die ist: Was hat es mit christlichem Glauben eigentlich auf sich? Wie sieht christlicher Glaube aus? Und dann ist es auch für dich von Interesse, dass Jakobus diese Frage auch aufwirft und sagt: Wie sieht Glaube wirklich aus, der rettet? Jakobus 2, Verse 14 bis 26, das ist wahrscheinlich der umstrittenste Abschnitt im ganzen Jakobusbrief. Das sind die Verse, die Martin Luther, den großen deutschen Reformator, dazu gebracht haben, zu sagen, der Jakobusbrief ist eine strohne Epistel. Martin Luther hat immer so eine Vorliebe gehabt für so eine blumige Sprache. Ja, und er hat gesagt, der Jakobusbrief ist eine strohne Epistel. Strohne Epistel deshalb, weil er damit ausdrücken wollte, dieser Brief ist eigentlich nutzlos. Es ist wie Stroh, den kannst du ins Feuer werfen, der brennt gut und dann fehlt auch nicht wirklich was, das ist Strohen. Ja? Ein Brief, der nicht viel hergibt. Es ist interessant, dass Luther in seinen Schriften trotzdem relativ häufig für gewisse Argumentationen dann aus dem Jakobusbrief zitiert. Das ist interessant, aber er hatte so große Probleme mit diesem Brief, dass er einmal so weit gegangen ist und Folgendes geschrieben hat. Er hat gesagt: Jakobus wollen wir schier aus der Bibel stoßen, hier zu Wittenberg. Also dort in Wittenberg, wo Luther die meiste Zeit gewirkt hat, hat er gesagt, am liebsten würden wir diesen Brief aus dem Neuen Testament rausschneiden und wegstoßen. Das ist eine krasse Aussage. Warum ist Luther zu diesem Schluss gekommen? Warum hat er gesagt, der Jakobusbrief ist so wertlos, den könnten wir eigentlich aus dem Neuen Testament entfernen? Luther war der Meinung, dass das, was Jakobus in seinem Brief schreibt, vor allem in diesem zweiten Kapitel, dass das in starkem Widerspruch steht zu dem, was Paulus geschrieben hat in anderen Teilen des Neuen Testaments. Das war sein Problem. Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus. Und weil Luther ein großer Fan war von Paulus, wollte er dann eher auf Jakobus verzichten. Ist hier ein Widerspruch? Ich glaube, wir können es Luther nicht verdenken, dass er auf diese Idee gekommen ist, wenn wir uns einfach mal diesen Text anschauen. Christoph, die erste Folie, Jakobus 2, Vers 24, das ist die große Zusammenfassung dieses Textes. Und ich habe euch mal im Gegensatz zu dem Text, den wir gelesen haben, aus der neuen Genfer Übersetzung, das hier ist die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt relativ wörtlich an der Stelle. Und da sagt Jakobus: Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und Leute lesen das und dann sagen sie, widerspricht das nicht diametral dem, was Paulus im Römerbrief schreibt, wo er sagt, wie werden wir gerettet, wie kommen wir wieder in eine Beziehung zu Gott, allein aus Glauben. Ist hier nicht ein Widerspruch? Und Leute lesen das, denken drüber nach und sagen, da haben wir es wieder, die Bibel widerspricht sich, die Bibel enthält Fehler, wir können der Bibel nicht kompromisslos vertrauen, wir haben hier ein Problem und deswegen können wir an den Gott der Bibel und an das, was die Bibel über Jesus sagt, nicht glauben, weil wir hier Widersprüche haben. Und für uns stellt sich die Frage, was machen wir damit? Weil wir als Gemeinde sagen, wir glauben an die Bibel als Gottes autoritatives, absolut zuverlässiges, wahres, gutes Wort. Also ist es für uns eine wichtige Frage, gibt es einen Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus? Und ich möchte mir heute Morgen ein bisschen Zeit dafür nehmen, dieser Frage nachzugehen. Gibt es tatsächlich einen Widerspruch zwischen dem, was Paulus im Neuen Testament lehrt und dem, was Jakobus im Neuen Testament lehrt. Das ist die erste Frage, die wir beantworten. Ihr habt übrigens die Predigtgliederung in diesem Einlegeblatt auf der Rückseite. Da könnt ihr das ein bisschen mitverfolgen. Gibt es einen Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus? Und wenn wir die Frage geklärt haben, dann kommen wir zum eigentlichen Kern dieses Textes. Zu der Frage, wie sieht ein Glaube wirklich aus, der rettet. Okay, erster Punkt, widersprechen sich Paulus und Jakobus. Das Erste, was wir uns klar machen müssen, ist, irgendwann im 1., 2. Jahrhundert haben sich die ersten Christen überlegt, welche Schriften, welche Briefe, welche Bücher fügen wir zusammen zu einem sogenannten Kanon des Neuen Testaments. Also welche Schriften sollen ins Neue Testament? Welche Schriften sollen autoritativ gültig sein für uns? Und offensichtlich haben diese ersten Christen sowohl die Paulusbriefe als auch den Jakobusbrief in diese Sammlung von wichtigen Glaubensschriften von Gottes Wort aufgenommen. Offensichtlich hatten die ersten Christen kein besonders großes Problem, Paulus und Jakobus nebeneinander zu stellen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir zumindest mal sagen, hey, vielleicht ist das Problem doch nicht ganz so groß, wie der gute Martin Luther, den wir schätzen und lieben und der ein großartiger Theologe war, vielleicht ist es doch nicht so problematisch, wie Luther dachte. Und tatsächlich ist es so, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, Paulus und Jakobus widersprechen sich nicht. Sie betonen Dinge nur anders. Jakobus und Paulus machen eine unterschiedliche Betonung. Sie beleuchten das Problem von zwei verschiedenen Seiten, kann man sagen. Wie eine Kamera, die ein Ereignis aus zwei verschiedenen Perspektiven filmt und wenn man sie dann zusammensetzt, diese Perspektiven, dann gewinnt man erst das Gesamtbild. Paulus und Jakobus widersprechen sich nicht, sondern sie haben zwei verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Betonungen. Die Kernfrage ist, wie werde ich gerettet? Wie komme ich wieder mit Gott ins Reine? Wie kann ich wieder in einer liebevollen Beziehung zu Gott leben, obwohl ich schuldig geworden bin, obwohl ich seinen Maßstäben nicht entspreche. Wie kann ich das schaffen? Und da sagt Paulus jetzt ganz klar, du wirst gerettet, du kommst in eine neue Beziehung mit Gott allein durch den Glauben. Das ist die Hauptbetonung, die Paulus macht. Und das lesen wir unter anderem in Römer 3, Vers 28. Christoph, klickst du mal weiter? Römer 3, Vers 28. Einer der klarsten Texte bei Paulus. Denn für mich steht fest, sagt er, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Allein aufgrund des Glaubens. Ende der Diskussion. Allein aufgrund des Glaubens. Das ist die Hauptbetonung bei Paulus. Und trotzdem, wenn wir die Paulusbriefe lesen, werden wir feststellen, damit will Paulus definitiv nicht sagen, dass das, was wir tun und unsere Taten und unsere Werke nicht von Bedeutung wären. Ganz im Gegenteil, Paulus sagt, die sind wichtig. Zum Beispiel in Galater 5, Vers 6. Da schreibt Paulus, es zählt nur der vertrauende Glaube. Okay, das ist wie oben bei Römer 3, es zählt nur der vertrauende Glaube, aber dann kommt der Nachsatz, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Das heißt, was Paulus hier sagen will, ist, ein vertrauender Glaube, ein echter Glaube, ein Glaube, der rettet, der wird sich auswirken in tatkräftiger Liebe, der wird sich auswirken in Werken, der wird sich auswirken in einem Handeln, das Gott gefällt. Für Paulus lag die Hauptbetonung auf der Tatsache, wir werden gerettet allein aus Glauben. Aber ihm war genauso wichtig, dass dieser Glaube Folgen haben muss. Und jetzt kommen wir zu Jakobus und schauen uns an, wie er die Dinge betont. Und dann sehen wir, bei ihm finden wir dieselben Aussagen wie bei Paulus. Nur mit einer anderen Betonung. Für Jakobus war völlig klar, wir werden gerettet allein aus Glauben. Aber seine Hauptbetonung ist eine andere. Die Hauptbetonung bei Jakobus ist, er sagt, auf diesen Glauben, der rettet. Auf diesen Glauben, der rettet, muss eine konkrete und sichtbare Veränderung folgen in deinem Leben. Sonst ist es kein echter Glaube. Das war das große Anliegen. Paulus wendet sich gegen Leute, die gesagt haben, allein der Glaube, alles andere ist völlig wurscht. Und Jakobus sagt, nein, wenn auf den Glauben keine Taten folgen, dann ist es kein echter Glaube. Das war die Hauptbetonung bei Jakobus. Und das, was uns jetzt so aufrüttelt bei Jakobus, ist die Tatsache, dass er es so extrem zuspitzt. Dass er es so extrem zuspitzt. Christoph, wenn du nochmal zurückschaltest auf die erste Folie, dass wir das nochmal vor Augen haben. Er spitzt es so extrem zu. Paulus hat gesagt, ein Mensch wird gerechtfertigt allein aus Glauben. Und jetzt kommt Jakobus, nimmt die Worte des Paulus, die er definitiv kannte. Paulus und Jakobus kannten sich. Die haben theologisch miteinander gerungen. Jetzt nimmt Jakobus die Worte von Paulus und sagt, dreht sie gerade rum und sagt, ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein. Und wir denken, boah. Jakobus spitzt es so extrem zu und es schüttelt uns durch. Und ich glaube, dass Tim Keller recht hat und sagt, Jakobus macht es absichtlich. Er macht es mit voller Absicht, seinen Lesern mal, ich sage es mal ein bisschen flapsig, mal ordentlich einen vor den Bug zu schießen, ja, sodass sie ins Nachdenken kommen. Hey, wie? Ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt. Was er damit meint, kommt ein bisschen deutlicher zum Ausdruck, wenn ihr in den Text der neuen Genfer Übersetzung guckt, den ich euch abgedruckt habe, in Vers 24, da steht, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Ja, da wird es ein bisschen verständlicher. Ein Glaube soll und muss auch Taten hervorbringen. Ein Beispiel an der Stelle, das sich sehr gut eignet, kommt mal wieder aus dem Sport, aus dem Fußball. Eine Mannschaft kann super spielen, technisch auf ganz hohem Niveau. Wenn die Tore fehlen, ist es nutzlos. Und für die Männer und Frauen unter euch, die gestern die Sportschau geguckt haben, das war mal wieder das Problem bei Hertha BSC, deswegen sind die abgestiegen. Ja, ist euch das aufgefallen, wie oft sie gesagt haben, hey, wir haben so gut gespielt seit Wochen, ja, wir waren so gut drauf, wir haben nur die Tore nicht gemacht. Und Jakobus sagt, wenn dein Glaube sozusagen die Tore nicht macht, wenn dein Glaube keine Veränderung hervorbringt, keine sichtbaren Taten, keine Werke, dann musst du dir die Frage stellen, ob dein Glaube ein echter Glaube ist. Ob dein Glaube ein Glaube ist, der dich am Ende wirklich rettet. Ob dein Glaube ein Glaube ist, den Gott akzeptiert. Philipp Melanchthon war ein Wegbegleiter von Luther mit einem schönen Vornamen. Und dieser Philipp Melanchthon hat es auf den Punkt gebracht. Hört mal genau hin, was Philipp Melanchthon sagt. Er hat an der Stelle die Sache besser verstanden als Martin Luther. Er hat gesagt, wir werden alleine durch den Glauben gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. Versteht ihr den Unterschied? Wir werden gerettet alleine durch den Glauben, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. Der alleine bleibt ohne Taten. Und damit sind wir jetzt, nachdem wir gesehen haben, Jakobus und Paulus, die sind sich an der Stelle wirklich einig. Und man könnte noch mehr Stellen aufführen, wir haben die Zeit nicht dafür. Die sind sich einig. Es gibt keinen Widerspruch, nur eine andere Betonung. Jetzt sind wir bei der Frage, wie sieht Glaube aus, der wirklich rettet? Und Jakobus unterscheidet in unserem Text einerseits zwischen dem Glauben, der lebendig ist, und andererseits zwischen dem Glauben, der tot ist. Okay? Lebendiger Glaube und toter Glaube. Lebendiger Glaube ist ein Glaube, der rettet, der echt ist. Und ein toter Glaube ist ein Glaube, den Gott am Ende nicht akzeptiert. Es ist ein Glaube, da ist zu wenig da. Und dann nennt er zuerst mal ein paar Zeichen eines toten Glaubens. Wenn ihr nochmal in euren Text schaut, in Versen 17 bis 19, ich lese euch das gerade nochmal. Da schreibt Jakobus, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das. Und zittern. Auch die Dämonen glauben das. Und zittern. Toter Glaube ist ein Glaube, bei dem die Taten fehlen. Toter Glaube ist ein Glaube, der unser Leben nicht verändert. Unsere Gemeinden in Deutschland, ich sage jetzt mal in Deutschland, sind voll von Leuten, die einen Glauben haben, der ihr Leben nicht verändert. Und Jakobus sagt, das kann nicht sein, das ist toter Glaube. Und dann wird Jakobus sehr, sehr deutlich und sagt, und das ist einfach ein krasses Statement, er sagt, diese Art von Glauben, den haben auch die Dämonen. Diese Art von Glauben haben auch die Dämonen. Was meint er damit? Er meint, auch die Dämonen glauben an Gott. Auch die Dämonen glauben an die Wahrheit über Gott. Auch die Dämonen haben die richtige Lehre über das Wesen Gottes und über Jesus. Wir sehen das in Lukas 4, Vers 41, nur eine Stelle. Von vielen Besessenen fuhren böse Geister aus, die schrien, du bist der Sohn Gottes. Also von vielen Besessenen fuhren Dämonen aus, die schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus drohte ihnen und ließ sie nicht weiterreden, denn sie wussten, dass er der versprochene Retter war. Die Dämonen wussten sogar, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Sohn Gottes, dass er alle Macht hat. Die Dämonen wussten das. Die Bibel sagt, Dämonen sind gefallene Engel. Das heißt, sie waren irgendwann Engel und sie waren irgendwann bei Gott. Und all das, was sie über Gott wissen, wissen sie aus ihrer Zeit, als sie noch bei Gott waren. Ihre theologische Ausbildung haben Dämonen direkt von Gott bekommen. Und Jonathan Edwards in einer seiner Predigten zu diesem Thema hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, die Dämonen haben die beste theologische Schule überhaupt besucht. Die wissen alles. Sie haben es direkt von Gott. Die kennen ihn ganz genau. Und dann sagt Edwards, und das ist jetzt der beängstigende Teil hier, dann sagt Edwards, du kannst theoretisch alles über Gott wissen. Und es ist übrigens sehr gut und wichtig, dass wir immer mehr über Gott erkennen und über Gott wissen. Aber Edward sagt, du kannst theoretisch alles über Gott wissen. Du kannst an seine Existenz glauben und du kannst vor Gott fürchten, du kannst vor Gott zittern und ihn fürchten. Und du kannst sogar, weil du die Macht Gottes so sehr fürchtest, alles mögliche Religiöse für ihn tun. Und trotzdem kann es sein, dass dein Glaube sich nicht vom Glauben der Dämonen unterscheidet. All das kann in deinem Leben und in deinem Glauben der Fall sein und trotzdem kann es sein, dass dein Glaube sich nicht vom Glauben der Dämonen unterscheidet. Und hier will Jakobus ganz tief an unsere Emotionen ran. Hier bohrt er richtig tief und er sagt, wenn das die einzigen Zeichen deines Glaubens sind, dass du Dinge für wahr hältst, dass du alles über Gott und Jesus weißt, wenn das alles ist, wenn das die einzigen Zeichen sind, dann ist dein Glaube tot. Und dann ist es kein Glaube, der rettet. Es ist ein toter Glaube, kein lebendiger Glaube. Und als ich mir über diesen Text Gedanken gemacht habe, da musste ich verstärkt an viele von euch Jüngeren denken, von denen ich weiß, ihr wisst so viel über Gott. Ihr glaubt sogar an Gott. Ihr wisst so viel über Jesus. Ihr wisst, was Jesus für euch getan hat. Aber ihr glaubt nur theoretisch. Ihr glaubt theoretisch, dass es Gott gibt. Ihr glaubt theoretisch, dass Jesus für euch gestorben ist. Aber Jakobus sagt, solange euer Glaube auf diesem theoretischen Level bleibt unterscheidet er sich nicht vom Glauben der Dämonen. Leute, das ist eine extreme Aussage. Aber das müssen wir an uns rankommen lassen. Wenn unser Glaube auf dem theoretischen Level bleibt, dass wir sagen, hey, ich glaube das ja alles. Wenn es keine Auswirkungen hat im Leben, ist es toter Glaube. Und dann ist es ein Glaube, den auch die Dämonen haben. Und das gilt für alle von uns. Und das müssen wir mal an uns rankommen lassen. Wir können alles Mögliche über Gott wissen. Wir können alle Wahrheiten der Bibel über Jesus für wahr halten. Wir können sogar alles Mögliche, und das ist jetzt auch mal wichtig, wir können sogar alles Mögliche für Gott tun, weil wir zittern vor ihm wie die Dämonen. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen moralisch nochmal irgendwas leisten, damit Gott ein bisschen besser über uns denkt. Wir können all das für Gott machen, wir können all das glauben, aber trotzdem ist der Glaube tot und rettet am Ende nicht. All das ist noch lange kein lebendiger Glaube. Und damit sind wir bei den Zeichen eines lebendigen Glaubens. Und das erste Zeichen ist, lebendiger Glaube zeigt sich in barmherziger Tat. Lebendiger Glaube zeigt sich in barmherziger Tat. Wir machen das nur ganz kurz, denn das war das eigentliche Thema vor 2 Wochen. Wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, kriegt ihr hinten die Predigt im Technik-App. Wir lesen nochmal Verse 15 bis 17. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Donald Whitney hat mal ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt 10 Diagnosefragen zur Beurteilung deiner geistlichen Gesundheit. 10 Diagnosefragen zur Beurteilung deiner geistlichen Gesundheit. Also 10 Fragen, die wir uns stellen können, um zu sehen, wie gesund wir geistlich vor Gott wirklich sind. Und eine Frage, die er in diesem Zusammenhang stellt, lautet: Sind mir die geistlichen und irdischen Nöte anderer Menschen ein zunehmendes Anliegen? Das heißt, eine Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir herausfinden wollen, wie tragfähig unser Glaube wirklich ist, lautet: Sind mir die geistlichen und irdischen Nöte anderer Menschen ein zunehmendes Anliegen? Und Jakobus sagt, wenn dein Glaube echt ist, wenn dein Glaube lebendig ist, dann wird er sich so auswirken, dass die Nöte der Menschen um dich herum dir immer mehr ein großes Anliegen werden. Er sagt, wenn dein Glaube lebendig ist, dann muss und wird das der Fall sein. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass die Nöte anderer Menschen für dich ein immer größeres Anliegen werden. Du kannst dann gar nicht anders, als barmherziger und liebevoller mit anderen umzugehen. Warum? Weil du weißt, ein lebendiger Glaube beinhaltet dieses Wissen, ich kann Gott selbst gar nichts bringen. Vor Gott stehe ich selbst hungrig da. Vor Gott stehe ich selbst nackt da. Vor Gott kann ich selbst nichts bringen. Ich bin vor ihm einfach nur schuldig und ich habe ihm nichts zu geben. Und mir geht es genauso im übertragenen Sinne geistlich gesehen, wie diesen Menschen, von denen Jakobus redet. Und wenn ich das erkannt habe, in welch schwieriger Position, in welch hilfloser Position ich selbst bin vor Gott. Wenn ich das verstanden habe, wenn das Teil meines echten, lebendigen Glaubens ist, dann geht es so tief, dass ich automatisch barmherziger werde im Blick auf andere Menschen, die in Not sind und die Hilfe brauchen. Weil ich in der Tiefe meiner Existenz weiß, ich bin genauso hilflos. Ich habe Gott auch nichts zu bringen. Wenn das Teil deines lebendigen Glaubens ist, dann kannst du gar nicht anders als barmherzig und liebevoll und fürsorglich umgehen mit anderen Menschen. Und Jakobus sagt, wenn die emotionalen, die geistlichen und die materiellen Nöte deiner Mitmenschen dir herzlich egal sind, dann bitte stell dir die Frage, wie lebendig dein Glaube wirklich ist. Wenn du nicht nach Kräften versuchst, anderen Menschen in ihren Nöten, egal ob geistlich, egal ob emotional oder materiell, finanziell, wie auch immer, wenn du nicht bereit bist, anderen zu helfen und sie mit diesem barmherzigen Blick Jesu anzuschauen, dann frag dich bitte, wie tief du das Evangelium verstanden hast und wie tief und wie echt und wie rettend und wie lebendig dein Glaube wirklich ist. Es kann sein, dass dein Glaube kein rettender Glaube ist, wenn diese barmherzigen Taten, wenn diese barmherzige Haltung in deinem Leben nicht sichtbar ist. Das ist das, was Jakobus sagen will. Glaube ist ein Glaube, der sich völlig bewusst ist. Ich selbst habe Gott nichts zu bieten. Ich selbst habe Gott nichts zu bieten und deshalb bade ich in Gottes Gnade. Deswegen sauge ich mich voll mit Gottes Gnade und deshalb gebe ich diese Gnade an andere weiter. Das ist lebendiger Glaube. Das ist Glaube, der rettet. Und die zweite Sache, die Jakobus anspricht, ist: lebendiger Glaube zeigt sich im gehorsamen Vertrauen. Lebendiger Glaube zeigt sich im gehorsamen Vertrauen. Ab Vers 20 nennt Jakobus Abraham als ein Beispiel für lebendigen Glauben. Schaut nochmal rein in euren Text, Vers 20 bis 23. Da schreibt Jakobus: Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Abraham glaubte Gott. Abraham hatte lebendigen, rettenden Glauben und er beweist diesen Glauben. Er zeigt diesen Glauben, indem er bereit ist, Gott seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Diese Begebenheit lesen wir in 1. Mose 22 im Alten Testament. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, um genau zu erklären, wie Gott überhaupt dazu kommt, Abraham so krass auf die Probe zu stellen. Das ist ja schon ein schwieriger Text. Aber was Jakobus hier betont, ist Folgendes. Abrahams Glaube war so lebendig, dass er Gott auch in dieser Situation vertraut hat. Abrahams Glaube war so echt, so lebendig, dass er Gott auch in dieser Situation vertraut hat und es zeigt sich in dem, was er tut. Es zeigt sich nicht in dem, was er theoretisch im Kopf hat und über Gott weiß, sondern es zeigt sich in dem, was er tut. Seht ihr, ein toter Glaube, der würde ganz anders reagieren. Ein toter Glaube sagt, wenn mich meine Ehrlichkeit zu viel kostet, dann kann ich auch mal ein bisschen lügen. Wenn mich meine Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber, wenn das zu anstrengend wird für mich, dann mache ich halt wieder einen Rückzieher und lasse es sein. Wenn mein Bekenntnis zu Jesus zu viel Unverständnis und zu viel Spott hervorruft, wenn ich zu sehr der Außenseiter dadurch bin, dann passe ich mich halt ein bisschen an. Das ist toter Glaube. Toter Glaube sagt, wenn gewisse Sehnsüchte in meinem Leben so stark werden, dann ist es ja auch mal okay, Gottes Gebote zu übertreten. Toter Glaube sagt, wenn Gott mir meine Wünsche nicht erfüllt, dann ist es doch okay, dass ich bitter werde ihm gegenüber und dass ich mich von ihm distanziere. So reagiert ein toter Glaube. Ein lebendiger Glaube ist gehorsam, gerade auch dann, wenn es schwierig wird. Ein lebendiger Glaube beinhaltet absolutes Vertrauen in Gott und das sehen wir bei Abraham. Jakobus sagt hier, wenn dein Glaube ein lebendiger Glaube ist, der rettet, dann wird er sich darin zeigen, dass du Gott treu bleibst. Dann wird er sich darin zeigen, dass du dich an Gottes Maßstäben orientierst, egal wie die Umstände deines Lebens sind. Ganz egal. Der Text sagt, Abraham war ein Freund Gottes. Ein Freund Gottes. Und er wusste, ich kann diesem Gott vertrauen. Und wenn wir lebendigen Glauben haben, so wie Abraham einen hatte, dann wird das Taten zur Folge haben. Und dann wird man sehen können in unserem Leben, dass wir immer mehr so leben, wie Gott es möchte. Wenn wir diesen lebendigen Glauben haben, den Abraham hatte. Warum wird man das sehen? Weil wir wissen, Gott verdient unser Vertrauen und wir können ihm glauben und wir wissen, dass seine Maßstäbe gut sind und er verdient unseren Gehorsam. Und jetzt möchte ich, bevor wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern, nochmal eine Etage tiefer gehen. Diese Geschichte von Abraham, und ich bitte euch, lest das nochmal zu Hause nach. 1. Mose 22. Die hat noch eine viel, viel tiefere Dimension. Als Abraham mit Isaak auf dem Weg war, um ihn zu opfern, als Abraham mit seinem Sohn unterwegs war, da sagt er unterwegs Folgendes. Gott wird für ein Lamm für das Brandopfer sorgen. Abraham wurde auf die Probe gestellt von Gott. Gott sagt, opfer mir deinen Sohn. Und Abraham ist unterwegs mit seinem Sohn. Und er sagt, Gott wird sich ein Lamm ausersehen. Er wird für ein Lamm sorgen, für dieses Brandopfer. Und tatsächlich, in dem Moment, als Abraham Hand anlegen will an seinen Sohn, da greift Gott ein und sagt, Abraham, halt. Und dann sieht Abraham einen Widder, der sich mit seinen Hörnern in einem Strauch verfangen hat und den opfert er dann anstelle seines Sohnes. Abraham vertraut Gott und Gott rechtfertigt das Vertrauen und Gott sorgt selbst für das Opfer. Gott sorgt selbst für das Opfer. In einer sehr bekannten Predigt zu dieser Abrahamsgeschichte macht Edmund Clowney deutlich, dass Gott tausende Jahre später noch einmal für das Opfer sorgt. Und vielleicht ist das der Schlüssel, um die Geschichte bei Abraham zu verstehen. Tausende Jahre später sorgt Gott nochmal für das Opfer. Abraham sagt, Gott wird für ein Lamm für das Brandopfer sorgen. Gott wird für das Lamm sorgen. Der Widder, den Abraham geopfert hat, anstelle von Isaak, dieser Widder war nicht das Lamm. Dieser Widder war nicht das Lamm. Abraham schaut nach vorne und ohne es zu wissen, redet er von einem Lamm und dieses Lamm ist Jesus. Jesus ist das Lamm. Jesus ist das Opfer. Gott sorgt nochmal für das Opfer. Und er tut das, was Abraham nicht tun musste. Er opfert seinen Sohn. Er gibt das Lamm, er gibt seinen Sohn. Seinen eigenen Sohn, warum? Warum tut er das? Damit wir, genau wie Abraham, Freunde Gottes sein können. Gibt es was Größeres, als ein Freund Gottes zu sein? Ich hoffe, dass viele von euch sich zutiefst freuen, dass sie Freunde Gottes sind, dass du ein Freund Gottes bist. Gott sorgt für das Opfer, damit wir sehen, er gibt seinen Sohn, das ultimative Lamm, damit wir sehen, wie viel wir ihm wert sind. Und das ist der Schlüssel, auch um das zu verstehen, was Jakobus hier schreibt. Je mehr wir begreifen, wie viel wir Gott wert sind, desto lebendiger wird unser Glaube werden. Desto echter wird unser Glaube werden. Und desto mehr Auswirkungen wird unser Glaube auch auf unsere Taten haben. Wir müssen mehr begreifen, wie viel wir Gott wert sind. Und wir sehen es im Besonderen an einer Stelle. Dort, wo Gott selbst für das Opfer sorgt, um uns zu retten. Und weil Gott für das Opfer sorgt, um uns zu retten, wenn wir das immer mehr begreifen, wird auch unser Glaube zu einem Glaube, der uns rettet, weil wir verstanden haben, was Gott getan hat für uns. Gott sorgt für das Opfer, Gott sorgt für das Lamm. Und je mehr wir das begreifen, desto lebendiger wird unser Glaube. Ich wiederhole nochmal was, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Nicht durch unsere Anstrengung, sondern durch ein tieferes Verständnis dessen, dass wir Gott so viel wert sind, dass er seinen Sohn gegeben hat. Den Sohn, den Abraham nicht opfern musste, den hat Gott gegeben für uns, weil wir ihm so viel wert sind. Lass uns beten. Vater, wenn wir gleich zu deinem Tisch kommen und das Abendmahl feiern, dann tun wir das in Erinnerung an das, was du in deinem Sohn am Kreuz für uns getan hast. Abraham hat gesagt, du wirst dir ein Lamm ausersehen und du hast es getan in der Heilsgeschichte 1000 Jahre später. Und dafür danken wir dir. Und mein Gebet ist, dass wir, wenn wir gleich das Mahl feiern, dass viele von uns ganz neu begreifen, wie viel wir dir wert sind. Dass viele für sich persönlich begreifen, ich bin Gott so extrem viel wert. Und er verdient mein gehorsames Vertrauen. Er verdient nicht nur meinen Glauben, sondern auch meine Tat. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, dass die, die noch am Anfang stehen dieses Glaubens, Vater, dass du die Herzen so öffnest, dass sie erkennen, wie viel sie dir wert sind. Vater, öffne unsere Herzen jetzt, wenn wir kommen an deinen Tisch und Gemeinschaft mit dir haben und das Lamm sehen, wie es hängt am Kreuz und blutet und stirbt und sich hingibt für uns, unsere Schuld trägt, damit wir wieder deine Freunde sein können. Wir beten im Namen Jesu. Amen.